Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn der Bundestag gleich noch zustimmt, hat der Digitalpakt eine weitere wichtige Hürde genommen. Doch was heißt das jetzt für die Schulen? Wie kommen sie an das Geld und wie wollen sie es einsetzen? Darüber reden wir gleich in Campus und Karriere mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Als wir hier in Campus und Karriere zum ersten Mal darüber berichtet haben, dass der Bund ein Milliardenpaket für die digitale Ausstattung der Schulen plant, hätte wohl keiner von uns gedacht, dass sich Bund und Länder mit diesem Projekt bis Februar 2019 Zeit lassen würden. Nach langem Gezerre gab es erst gestern grünes Licht im Vermittlungsausschuss und heute haben die Bundestagsabgeordneten bei einer namentlichen Abstimmung das letzte Wort. Christiane Habermals berichtet.
Eigentlich sollte es nur noch eine Formsache sein, die Zustimmung des Bundestages zum Kompromiss des Vermittlungsausschusses. Doch die AfD versuchte noch im letzten Moment, das Thema von der Tagesordnung zu schieben, mit der Begründung, es habe keine ausreichende Debatte im Bundestag gegeben. Die Grundgesetzänderung sei in Kungelrunden ausgehandelt worden, kritisierte der AfD-Abgeordnete Götz Frömming. Doch der Antrag wurde abgelehnt. Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Große-Brömer, lobte noch einmal das Ergebnis des Vermittlungsausschusses.
Und jeder, der sich ernsthaft mit diesem Vermittlungsergebnis auseinandersetzt, wird zu dem Ergebnis kommen, dass bei allen Schwierigkeiten, die es vorher gegeben hat, dieses Ergebnis gut für die Menschen in Deutschland ist.
Dass die Abgeordneten mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit ihr Okay geben werden, ist dennoch sicher. Denn die Oppositionsparteien FDP und Grüne im Bundestag fühlen sich als Gewinner, weil sie durchsetzen konnten, dass künftig Bundesmittel im Bildungsbereich auch in Personal fließen dürfen. Zwar nicht in Lehrer, aber etwa in Systemadministratoren für die Schuldigitalisierung. Und ausdrücklich erlaubt das Grundgesetz dann dem Bund Finanzhilfen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt ist erreicht worden eine Grundgesetzänderung, die den Begriff der Leistungsfähigkeit aufnimmt, die erlaubt, nicht nur in Hardware zu investieren, sondern auch in Know-how und Köpfe.
Gestern Abend hatte der Vermittlungsausschuss nach einer sagenhaft kurzen Sitzung von nur 21 Minuten seinen Kompromissvorschlag verabschiedet. Und nun auf einmal scheinen alle zufrieden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es geschafft. Der Vermittlungsausschuss hat dem Kompromiss zugestimmt. Wir haben eine sichere Verfassungsgrundlage.
Wir haben ein Ergebnis, das ein echter, guter Kompromiss in der Sache ist. Da ist nichts zugekleistert worden, kein Formelkompromiss.
Es gibt keine Verlierer, es gibt Gewinner, und zwar die Menschen in unserem Land, die wollen, dass wir mehr in Bildung investieren.
Bei maximal unterschiedlichen Positionen mussten alle mit ins Boot. Sowohl die CDU-geführten Bundesländer, die in der Grundgesetzänderung einen unzumutbaren Eingriff in die Bildungshoheit der Länder sahen, als auch die Oppositionsparteien im Bundestag, die den Bildungsföderalismus am liebsten ganz abschaffen würden. Nun brummelte selbst der erbittertste Gegner der Grundgesetzänderung, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, Zustimmung in die Mikrofone der Journalisten. Wenigstens werde der Bund im Schulbereich keine Kontrolleure schicken dürfen, um die richtige Verwendung seiner Mittel zu überprüfen.
Sagen wir so, das, was jetzt im Grundgesetz steht, ist nicht viel schlimmer als das, was schon drin stand. Es ist eigentlich klarer. Insofern konnte man dem Kompromiss zustimmen.
Woraus besteht die Einigung noch? Wohl am entscheidendsten, das, was die Länder am meisten empört hatte, ist vom Tisch. Die Forderung der Haushälter im Bundestag, dass die Länder bei jeder künftigen Bildungsinvestition des Bundes jeweils noch einmal das Gleiche aus eigenen Mitteln drauflegen sollen. Mit dieser 50-zu-50 Kofinanzierung sollte gewährleistet werden, dass die Länder, wenn der Bund zahlt, ihre eigenen Investitionen entsprechend zurückfahren. Stattdessen wird nun die Höhe der Länderbeteiligung von Mal zu Mal neu ausgehandelt werden. Zur Beruhigung der Bundeshaushälter wird es in Artikel 104b Absatz 2 Grundgesetz künftig heißen, die Mittel des Bundes werden zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder bereitgestellt. Über die Möglichkeiten des Bundes, dies zu überprüfen, wurde lange erbittert gestritten. Ergebnis: Im Schulbereich hat der Bund künftig weniger Kontrollrechte als in den Bereichen sozialer Wohnungsbau oder Nahverkehr. Ein Zugeständnis an die alleinige Bildungszuständigkeit der Länder. Am 15. März wird der Bundesrat zusammenkommen, um den Kompromiss abzusegnen. Und dann? Manuela Schwesig, Landeschefin von Mecklenburg-Vorpommern.
Wir stehen vor Ort in den Startlöchern. Und wenn jetzt der Digitalpakt freigegeben wird von der Bildungsministerin im Bund, dann können wir auch loslegen.
Dann wird es genau 2 Jahre gedauert haben, seit Karliczeks Vorgängerin, Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, Bundesgelder für die Schuldigitalisierung zugesagt hat. Die Mühlen des Föderalismus mahlen langsam.
Wir haben es eben im Beitrag von Christiane Habermals gehört. Die Länder stehen gewissermaßen in den Startlöchern. Das klingt jetzt so, als sei es nur noch ein Klacks für die Schulen, von den Mitteln aus dem Digitalpakt zu profitieren. Hans-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, ist da eher skeptisch. Ich habe ihn vor dieser Sendung auf der Didakta in Köln erreicht und gefragt, wie die Schulen überhaupt an die Mittel herankommen und wie lange das aus seiner Sicht noch dauern wird.
Ja, ich hoffe natürlich, dass die Frau Schwiesig recht hat und tatsächlich die Länder und Kommunen in den Startlöchern sitzen. Ich habe das Gefühl, dass nicht alle Länder in ihren Vorbereitungen gleich weit sind. Es gibt tatsächlich Bundesländer und dann entsprechend auch die Kommunen, wo schon lange der Bedarf abgefragt worden ist, wo schon Konzepte da sind, wo auch schon vollkommen klar ist, was für welche Schule beschafft wird. Die können natürlich tatsächlich sofort morgen loslegen. Wobei loslegen heißt, dass man dann mal an die Ausschreibungen geht. Auch das wird ja noch eine Zeit dauern. Manche Dinge müssen ja sogar europaweit ausgeschrieben werden. Also auch da glaube ich, dass man vor dem nächsten Schuljahr nicht mit tatsächlichen Verbesserungen an den Schulen rechnen kann. Die Länder, die ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht haben, da fürchte ich, da wird es im nächsten Schuljahr nichts mehr werden.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ich kann jetzt als Schule gar nicht an den nächsten größten Tablet-Händler herantreten und mich nach meinem Bedarf oder Vorstellungen eindecken?
Nein, eigentlich nicht. Also es ist so, wir haben ja in Deutschland dieses System der Sachaufwandsträger. Das heißt also.
Oh, das klingt sehr bürokratisch.
Also die Schule selber hat sozusagen keine eigene Mittelbewirtschaftung, sondern das machen die Kommunen, also die Städte, Landkreise, teilweise auch Kommunalverbände, machen das stellvertretend oder fürsorglich für die Schulen. Und die, ich meine, es geht ja auch darum, die Mittel dann gerecht in einem Landkreis zu verteilen und übers Land zu verteilen. Das passiert dann tatsächlich auf der politischen Ebene und die das dann natürlich vorher abfragen müssen bei den Schulen und dann für die Schulen in Auftrag geben.
Abfragen ist das eine. Wie müssen denn die Schulen gewissermaßen vielleicht auch in Vorleistung gehen und vielleicht pädagogische Konzepte vorstellen oder Ähnliches, um überhaupt an das Geld zu kommen?
Nee, also das wäre jetzt natürlich zu spät. Also wenn man jetzt sagt, macht erstmal ein pädagogisches Konzept und dann überlegen wir uns, was ihr dann kriegt, sondern das muss Hand in Hand gehen. Also jetzt, wo die Schulen wissen, hoffentlich bald wissen, was genau an Ausstattung sie bekommen, egal ob das jetzt Infrastruktur ist, WLAN, Glasfaser oder ob das dann auch Endgeräte sind, heißt natürlich, dass jetzt schon auch an Fortbildungskonzepten oder auch an pädagogischen Medienkonzepten gearbeitet werden kann, damit dann die digitalen Geräte auch entsprechend begleitet werden.
Also seit 2016 ist ja dieser Digitalpakt, oder sagen wir besser, war der Digitalpakt in der Pipeline. Ja. Und kann man dann daraus schließen, so wie Sie es gerade gesagt haben, dass die Schulen diese Zwischenzeit gut genutzt haben, um sich auch pädagogisch auf die digitale Zeitenwende einzustellen?
Also ich glaube, die Schulen tun eine ganze Menge, um tatsächlich sich auf die neuen Medien und die Chancen und Möglichkeiten der neuen Medien einzustellen. Aber natürlich macht eine Fortbildung jetzt auch mal eine technische Fortbildung, aber eine pädagogische Fortbildung nur dann Sinn, wenn die Lehrer dann auch wissen, dass sie haben die entsprechenden Geräte zur Verfügung. Also, und da sind sie leider auf eine lange sozusagen Geduldsprobe gestellt worden. Es war ja teilweise dann vor ein paar Monaten nicht mal klar, ob der Digitalpakt überhaupt kommt. Das heißt, so richtig, der Startschuss, der ist jetzt erst gegeben worden.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, die Lehrerfortbildungen, die jetzt auch von politischer Seite immer wieder gefordert werden. Wenn man jetzt aber in den Alltag der Schulen reinschaut, wie sehr kollidieren die mit anderen Problemlagen, die es dort ja auch noch gibt? Ich sage nur mal Stichwort Lehrermangel.
Gerade bei Fortbildungen sind wir eigentlich auf eine gute Unterrichtsreserve angewiesen, damit also dann auch kein Unterricht ausfällt und daran mangelt es. Also es mangelt auch an Fortbildungskapazitäten. Vielfach reichen die Angebote in diesem Bereich nicht aus. Also da müssen auch dann noch die Bildungsministerien, die entsprechenden Lehrerbildungsakademien ihre Hausaufgaben machen.
Technische Geräte müssen eingerichtet und gewartet werden. Wer kümmert sich darum in Zukunft an den Schulen?
Ja, das ist eine ganz große Baustelle. Wir haben ja vielfach nur die Situation, dass das Lehrkräfte sozusagen neben dem Unterricht machen, teilweise in ihrer Freizeit da an den IT-Systemen rumbasteln angesichts der Komplexität und insbesondere natürlich jetzt auch der Modernisierung der IT-Ausstattung ist es natürlich nicht mehr realistisch, das zu leisten. Das heißt, wir brauchen professionelle Betreuung dieser IT-Systeme, so wie es in jedem mittleren, großen Unternehmen ist, wie es auch in vielen staatlichen Institutionen ist. Und diese Mittel können ja auch sozusagen durch den Digitalpakt, also diese benötigten Mittel, mitfinanziert werden.
Sie brauchen professionelle Kräfte, aber...
So ist es.
Ja, genau. Aber bereitet Ihnen das jetzt nicht auch schon wieder Probleme? Weil selbst in Unternehmen ist es schwierig, mittlerweile IT-Stellen zu besetzen. Wie wollen Sie da als Schule um die IT-Kräfte buhlen?
Ja, das ist natürlich ein Problem auch wieder der Kommunen, die Sachaufwandsträger sind. Also ich habe Glück gehabt an meiner eigenen Schule. Da hat der Landkreis sozusagen ins Portemonnaie tief reingegriffen und hier entsprechende Fachkräfte eingestellt. Das ist aber leider nicht überall so. Ohne diese professionelle Betreuung laufen wir halt Gefahr, dass wieder ein beträchtlicher Teil der Geräte dann auch gar nicht einsatzfähig ist, dass Lehrer nicht wissen, wenn sie in den Computerraum gehen, ob tatsächlich das System funktioniert. Und das wäre natürlich ein Bärendienst an dem Ziel, nämlich Digitalisierung in den Unterricht zu integrieren.
In unserem Interview eben mit Hans-Peter Meidinger war ja schon so ein bisschen Akustik aus den Messehallen der Didakta zu hören. Jetzt schalten wir live dorthin. Mein Kollege Manfred Götzke ist vor Ort. Herr Götzke, bei Ihnen steht heute die Talentschule im Mittelpunkt. Warum ist dieses Bildungsprojekt aus Nordrhein-Westfalen so spannend?
Ja, es ist quasi eine Bildungsspezialität hier aus NRW. 35 Schulen hier in Nordrhein-Westfalen bekommen mehr Geld und Lehrerstellen, wenn sie zur Talentschule gekürt werden. Ja, und um Talentschule zu werden, muss man allerdings nicht besonders viele talentierte Schüler oder Lehrer haben, wie es das Label vermuten lässt. Nein, Talentschulen sind das, was man früher mal Brennpunktschulen genannt hat. Also eher schwieriges soziales Umfeld, viele Kinder mit Migrationshintergrund etc. Vor ein paar Tagen hat das Schulministerium bekannt gegeben, wer Talentschule wird hier in Nordrhein-Westfalen. Und eine ist die Gesamtschule Mülheim, nur ein paar hundert Meter hier von der Messe entfernt. Die Schulleiterin Monika Rabe ist jetzt hier am Stand, ebenso wie Markus Kottmann vom Talentförderzentrum Nordrhein-Westfalen. Er ist für das Talentförderkonzept verantwortlich, das ein bisschen anders ist. Frau Rabe, Talentschule klingt erstmal gut, aber eigentlich geben Sie ja zu, dass Sie Probleme haben an Ihrer Schule. Warum haben Sie sich beworben für dieses Projekt?
Na, ich muss ja sagen, das ist ja kein Widerspruch. Wir können ja eine herausfordernde Schülerschaft haben und trotzdem sehr viele Talente, die dort schlummern und natürlich auch talentierte Lehrer. Das ist zum einen. Ja, und wir haben viele Herausforderungen und denen wollen wir auch gerecht werden und dafür brauchen wir weitere Mittel. Deswegen haben wir uns beworben, um da alles auszuschöpfen.
Was bringt das Ihnen konkret?
3 Stellen in diesem Schuljahr zusätzlich und finanzielle Unterstützung, auch was digitale Medien betrifft. Ja. Und dann wird es irgendwann einen 20-prozentigen Personalzuschlag.
Ja, das ist natürlich eine Menge. Wenn Sie die Lehrer bekommen, ist ja überall Lehrermangel momentan.
Ja, aber wir sind so attraktiv, dass sie dann alle zu uns kommen.
Man könnte ja auch vermuten, wenn man jetzt dieses Label hat, Talentschule, Brennpunktschule, führt das ja dazu, dass die Schule sich weniger durchmischt, dass die Eltern die bildungsnahen Eltern dann erst recht sagen, oh, da schicke ich meine Schüler erst recht nicht hin.
Ja, das müssen wir natürlich im Blick behalten, aber diese Sorge habe ich im Moment nicht. Unsere Schülerschaft ist im Moment, was das betrifft, sehr homogen. Wir haben eben keine gute, heterogene Schülerschaft und hoffen, dass wir es als einfach besser machen können dadurch und dass wir für viele einfach interessanter werden.
Das heißt, Sie haben dieses Problem gar nicht, weil Sie die Schüler, die Kinder aus den bildungsnahen Familien, wie man immer so schön sagt, gar nicht haben bei Ihnen?
Natürlich vereinzelt schon und es werden auch stetig mehr. Aber der Prozentsatz ist doch noch ein geringer.
Herr Kottmann, Sie leiten das Talent Scouting in Nordrhein-Westfalen. Das versucht schon seit ein paar Jahren, Kinder auch aus ärmeren Familien zu fördern, für ein Studium zu begeistern. Wissen Sie jetzt ganz genau, wo Sie suchen sollen?
Bei den Talentschulen, meinen Sie? Ja, in der Tat ist das so. Der Talentschulenansatz zielt vor allem auf die Sekundarstufe 1. Wir mit dem Talent Scouting auf die Sekundarstufe 2. Und die unter den 35 Schulen, die jetzt ausgewählt worden sind, sind 23, die auch in der Sekundarstufe 2 tätig sind und davon 18 im Talentscouting. Es gibt also wirklich eine richtig, richtig große Überschneidung, was kein Wunder ist. weil wir uns alle gemeinsam auf eben solche Jugendlichen konzentrieren, die aus, wie wir sagen, weniger privilegierten Verhältnissen kommen, aber trotzdem Power. Und diese Power, diese Potenziale dann auch zu heben, das ist Sache von Talentförderung. Insofern ist das jetzt eine schöne Kopplung, wo wir mal abwarten müssen, wie die sich entwickelt. Das dauert ja eine Zeit, bis die Talentschulen dann auch aufgewachsen sind. Das geht ja nicht von heute auf morgen.
Das Talentscouting, das gibt es ja schon seit ein paar Jahren in NRW. Was haben Sie erreichen können damit?
Das ist in der Tat eine relativ erstaunliche Entwicklung. Wir sind inzwischen bei 350 oder sogar mehr als 350 weiterführenden Schulen, Berufskollegs, Gesamtschulen und auch Gymnasien in ganz Nordrhein-Westfalen, die an diesem System teilnehmen, einen Talentscout in ihren Schulen haben, der sich vornehmlich eben auf die Unterstützung von Jugendlichen konzentriert, die eben in ihren Elternhäusern zum Beispiel keine akademische Erfahrung haben, die nicht über das, sag mal, die Kenntnisse des Bildungssystems verfügen, um auch berufliche Alternativen so in Blick nehmen zu können, wie das eigentlich notwendig ist. Und das machen die Schulen freiwillig, genauso wie die Schülerinnen und Schüler. Und deswegen sind wir ganz stolz darauf, dass wir inzwischen über 15.000 Schülerinnen in diesem System haben. Ich denke, da ist Nordrhein-Westfalen inzwischen bei dieser Art von Förderung vom Bildungsaufstieg auch Spitze in Deutschland.
Ein paar Talentschulen, 35, ein bisschen Talentscouting. Bringt das wirklich was, um Chancengerechtigkeit herzustellen in Deutschland? Darum geht es ja letztendlich.
Ja, also das ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also wenn wir über Chancengerechtigkeit reden, dann machen wir das in Deutschland seit Jahrzehnten mit immer wiederkehrenden Herausforderungen. Also es verlieren eigentlich immer die gleichen an immer den gleichen Stellen. Und dazu reicht ein Scouting nicht aus und dazu werden auch Talentschulen nicht ausreichen. Umgekehrt wird aber ein Schuh draus. In Nordrhein-Westfalen hat man jetzt damit angefangen und man hat endlich mal etwas gemacht, nämlich Dinge, die sich bewährt haben, zu skalieren, groß zu machen. Und man denkt eben auch darüber nach, diese Ansätze miteinander zu verbinden. Und das finde ich richtig. Und insofern bin ich ganz optimistisch, dass wenn es denn auch ein paar Talentschulen mehr werden, ob es jetzt die 60 werden oder vielleicht, würden sich ja alle wünschen, auch noch ein paar mehr, und wir auch in dem Scouting noch weiter wachsen, dass dadurch natürlich schon eine Größenordnung von Schülerinnen und Schülern erreicht werden, wo wir dann nicht mehr sagen, das ist homöopathisch, sondern schon auch systemisch.
Wann wird das, was hier gemacht wird mit den Talentschulen, Talentscouting, überflüssig werden in Deutschland, Frau Raabe?
Wenn wir genug Gelder in die Hand nehmen, um unterschiedlichen Bedarfen gerecht zu werden. Den ganzen Bedarfen, die Sie eben genannt haben, Schüler, die eben in bildungsfernen Familien aufwachsen, dass wir denen einfach noch mehr Möglichkeiten bieten. Und das heißt natürlich, dass da auch mehr investiert werden muss, wo eben besondere Herausforderungen sind.
Was machen Sie jetzt mit dem Geld ganz konkret? Gibt es da so ein Projekt?
Wir haben eine Kooperation mit der Rheinischen Musikschule. Wir machen sehr viel im musikalischen Bereich. Wir haben das Drehtürmodell mit Musikunterricht in der Schule, um eben Schülerinnen und Schüler dorthin zu führen, ein Instrument zu lernen, weil wir das sehr wichtig finden. Und das ist eben auch ein Indiz dafür, in bildungsnahen Familien hat fast jeder ein Instrument gelernt, in bildungsferneren Familien nicht. Und das wollen wir ermöglichen mit neben anderen Angeboten wie Theater- und Kunstprojekten, das eben für uns zur Bildung gehört.
Nordrhein-Westfalen hat die Talentförderung entdeckt, wenn auch momentan eher homöopathisch. Darüber sprach ich mit Markus Kottmann vom Talentförderzentrum NRW und Monika Raabe von einer der ersten Talentschulen. Und jetzt gibt es wie jeden Tag auf der Didakta unsere Rubrik Zoom. Friederike Müllender, die zoomt heute auf die Schule der Zukunft.
Die typische Zweierschulbank, davor die obligatorischen Stühle aus Holz. Nach diesen Möbeln sucht man hier auf der Didakta vergeblich. Form, Farbe und Funktion der Klassenraummöbel sind hier deutlich anders. Und das hat einen Grund, erklärt Möbelhersteller Matthias Schulz.
Das Umdenken ist sicherlich gerade in der Pädagogik das dynamisch-kooperative Lernen. Durch die spezielle Winkelform, die nur dieser fünfeckige Tisch hat, können Sie halt zuerst am Morgen eine ganz normale Frontalunterrichtssituationen aufstellen und dann nehmen die ihren Tisch, der mit einer Rolle ausgestattet ist, rollen den, wie Sie es hier in dem Beispiel sehen, jetzt zu einer Vierergruppe zusammen.
Von Einzeltischen zu Gruppentischen in nicht mal einer Minute. Es kommt Bewegung ins Klassenzimmer, auch was die Stühle angeht. Geht es nach den Ausstellern auf der Messe, brauchen die weder Stuhlbeine noch eine Lehne. Die hockerartigen Stühle sehen eher aus wie flache Kegel mit Kissen. Das muss erstmal ausprobiert werden.
Ist auf jeden Fall schwer umzufallen. So ein bisschen wie Achterbahn fahren. Ja, man wackelt halt hin und her und hat keinen festen Sitz, aber es ist nicht schlecht. Stellen, da braucht man nicht mit einem Stuhl kippeln, sondern schaukelt ein bisschen hin und her.
Nicht nur die Klassenräume sollen sich in Zukunft verändern, auch die schnöden Turnhallen sollen endlich in der Zukunft ankommen, findet Yannick Piralis vom Startup Lü. Mit einem speziellen Beamer und einer 3D-Kamera sollen die Hallen zu einer Art Computerspiel werden. Dabei werden kleine Minispiele an die Turnhallenwand projiziert. Die Schülerinnen und Schüler müssen dann mit Bällen etwa auf sich bewegende Ziele werfen, Matheaufgaben lösen oder Quizfragen zu verschiedenen Unterrichtsfächern beantworten.
Wenn Sie im Geschichteunterricht vorige Woche irgendwas über die Römer erzählt oder gelernt haben, dann können Sie in der nächsten Sportstunde dieselben Themen wieder aufgreifen und Fragen und Antworten dazu stellen.
Kostenpunkt ab 15.000 Euro. Immer wieder bleiben Pädagoginnen und Pädagogen vor dem Stand auf der Didakta stehen, wollen das Spiel selbst ausprobieren.
Ich glaube einfach, dass Lernen mit Bewegung das Lernen ist, was unsere Kinder weiterbringt. Wichtig wäre eben, dass man es entsprechend einstellen kann, weil wir an der Förderschule arbeiten. Wir müssen also vom mathematischen Bereich müssten wir viel tiefer gehen. Aber Lernen mit Bewegung, das ist das, was wir versuchen, auch in allen möglichen Unterrichtsfächern umzusetzen. Ich halte das für sehr sinnvoll.
Dynamischer soll es also innerhalb der Schule werden, bei Tischen, Stühlen und Sporthallen.
Ja, soweit Friederike Mühlender. Eine weitere Ausgabe aus unserer Didakta-Reihe Digital Zoom gibt es von ihr morgen in unserer Sendung. Außerdem fragt mein Kollege Manfred Götzke dann, wie es eigentlich mit den Schulclouds aussieht, in denen zum Beispiel Lehrer Programme und Daten sicher ablegen und austauschen könnten. Eine kleine Meldung bin ich Ihnen noch schuldig, bevor ich hier gleich an die Kollegen von Corso und Kunst und Pop weitergebe. Der Bundestag hat nun auch den Weg freigemacht für den Digitalpakt. Da gab es die entsprechend notwendige Mehrheit. Hier im Anschluss, wie gesagt, die Kollegen von Corso, Kunst und Pop. Viel Spaß dabei am Mikrofon dieser Sendung, Regina Brinkmann.